Ich bin der Franz Kahnreiter, ich bin Volkswirt. Ich komme vom Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Wir sind in München angesiedelt. Persönlich komme ich noch ein bisschen weiter weg her von Rosenheim. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung nach Berlin. Das ist zwar ungeheuer weit weg, aber sozusagen, wir haben relativ wenig Veranstaltungen in Berlin in Norddeutschland und von daher finde ich das umso attraktiver. Ich finde auch euer Zentrum hier sehr gelungen, muss ich sagen, sehr schön. Wir haben jetzt in Rosenheim, gibt seit einem Jahr ungefähr, ein ähnliches selbstverwaltetes Zentrum, ist aber noch nicht so schön ausgeschmückt wie hier. Da muss man schauen, ob man das als Vorbild dann nehmen kann. So, das ISW, das Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung, das gibt es seit 1990. Wir haben uns nach dem Endsieg des Kapitalismus, also dem vorläufigen Endsieg des Kapitalismus, neu gegründet, eine Reihe von kritischen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern zusammen mit Gewerkschaften. Wir sind alle ehrenamtlich tätig, von daher brauchen wir zur Kostendeckung, sind wir angewiesen auf den Hefteverkauf. Wir sind angewiesen auf Abos, Abonnenten und Förderabonnenten. Das kann man hinten, gibt es unsere Flyers, wo man das bestellen kann. Uns gibt es, wie gesagt, seit 1990. Wir haben seither über 150 Studien und Untersuchungen, Berichte etc. angefertigt und veröffentlicht. Das sind ungefähr 2 pro Quartal. Unsere Herangehensweise ist entschieden, oder wir verstehen uns als entschieden kapitalismuskritisch, marxistisch. Wir wollen Analysen und Argumente liefern in der Auseinandersetzung mit dem kapitalistischen Mainstream, mit dem Neoliberalismus. Unsere Themen bestehen in erster Linie hauptsächlich aus der Globalisierungsdebatte. Das betrifft sowohl das Realkapital, also die Frage, nach welchen Kriterien gehen Auslandsinvestitionen, was haben transnationale Institutionen wie die WTO, diese Welthandelsorganisation und der IWF zu tun, oder auch die finanzkapitalistische Globalisierung, also das ganze Konglomerat Bankenrettung, Finanzmarktkrise und so weiter. Wir haben auch einen anderen Schwerpunkt im Bereich Verteilung, Verteilung von Einkommen, Verteilung von Vermögen. Und wir haben auch einen Schwerpunkt im Ökologischen, Ökologie und Wirtschaft. Und hier hauptsächlich die Frage Energie und Wirtschaft, Energiewirtschaft. Das betrifft dann zum einen die AKWs, also Atomindustrie, Ölkonzerne und die Klimakatastrophe, die drohende Klimakatastrophe. Unser letzter Bereich zu dem ist die grüne Wende. Da steht da auch was drin über neue Farbe oder neues System. Heute möchte ich reden über die Markttheorie, Marktideologie, das bürgerliche Verständnis von Gesellschaft und warum das so eigenartig ist. Dazu auch dann auch die Kritik der grünen Marktwirtschaft. Der Ansatz, den Kapitalismus zu retten, indem man ihm ein grünes Mäntelchen oder eine grüne Variable einpflanzt und dann davon ausgeht, dann wird das Ganze wieder funktionieren. So, zum Markt haben wir hier ein Heft, das steht auch hinten, das ist sozusagen die Grundlage von dem, oder eine der wesentliche Grundlage von dem, was ich heute erzählen will. Der Begriff Kapitalismus, der ruft ja mittlerweile in der Bevölkerung negative Assoziationen hervor. Dagegen sind Begriffe wie Markt und Wettbewerb in der Bevölkerung nach wie vor positiv besetzt und dies bis hin zu kritischen Organisationen wie zum Beispiel Greenpeace. Mit dem Begriff Markt verbinden sich Assoziationen zu Leistungsgerechtigkeit, Bürokratiefeindlichkeit, persönlicher Gestaltungsfreiheit, Staatsskepsis oder auch eine freie Auswahl unter vielen Optionen. Unter einem Markt verstehe ich nicht so sehr den konkreten Marktplatz oder das Kaufhaus, sondern ein Regelungsverfahren, mit dem Nachfrager und Anbieter einer Ware oder Dienstleistung oder der Ware Arbeitskraft miteinander in Beziehung treten können, um den Preis zu ermitteln und die Ware gegen Geld auszutauschen. Markt steht hier für den Austausch von individuell und ohne gesellschaftliche Planungsabsprache erstellten Waren. Die Marktpreisbildung kann dabei, da sich die Individuen als Fremde, als Beziehungslose gegenüberstehen, grundsätzlich nur über die individuelle Nutzenmaximierung bzw. für die Unternehmen die Gewinnmaximierung erfolgen. Zum Kriterium der Gewinnmaximierung auf den Märkten passt, wie ein Zwilling zum anderen, das Privateigentum an Produktionsmitteln und Produktionsentscheidungen, die ebenfalls nur auf eine Gewinnmaximierung abzielen. Märkte sind integraler Bestandteil des Kapitalismus. Sie machen sein Wesen auf der Zirkulationsebene des Kapitals aus. Die neoklassisch-neoliberale Markttheorie ist die Kernideologie des Kapitalismus. Aus der Kritik des Kapitalismus folgt also die Kritik der Marktwirtschaft. Aus der Kritik der Ideologie der kapitalistischen Wirtschaftsordnung folgt die Kritik der Markttheorie. Ich verfolge mit meiner Kritik einen viel fundamentaleren Ansatz als die sonst übliche und häufige Kritik am realen Kapitalismus, bei der es gegen die Verzerrung, die Vermachtung von Märkten geht, gegen die Monopolisierung von Märkten und wo als Rezept dagegen das Aufbrechen von verkrusteten Märkten empfohlen wird, das Zerschlagen der Monopole, die Einführung einer Art fairen Konkurrenz, wo auf die vielen kleinen, strebsamen, produktiven, kreativen Einheiten gesetzt wird und wo die Kritik am Kapitalismus im Lob des Mittelstandes kulminiert. Mein Vortrag hat zwei Teile. Im ersten Teil, das ist der längere, möchte ich einige grundlegende Punkte darstellen in meiner Kritik an Markttheorie und Marktwirtschaft. Wir werden sehen, dass die reale Marktwirtschaft ein vollständig anderes System darstellt und auch völlig anders funktioniert, als die Markttheorie beschreibt. Während die Theorie zu einem Idealzustand in der Wirtschaft führt, der durch so tolle Eigenschaften charakterisiert ist wie Gleichgewicht und Stabilität, Verteilungsgerechtigkeit und Effizienz, sehen wir im Alltag, dass die reale Marktwirtschaft zu ganz anderen Ergebnissen führt. Im zweiten Teil will ich auf das Konzept der grünen Marktwirtschaft eingehen. Ihre Verfechter sehen zwar und geben zu, dass die reale Marktwirtschaft die ökologischen Grundlagen für unser Leben zerstört, aber so erklären sie, die marktwirtschaftlichen Methoden seien hocheffizient und könnten, wenn man nur einige Stellschrauben im Räderwerk ändere, nutzbringend zum Wohle der Menschen und der Ökologie eingesetzt werden. Sie wollen also die Defizite der Marktwirtschaft mit mehr Marktwirtschaft und mit besserer Marktwirtschaft ausräumen. Ein Vorhaben, das uns auch bei manchen anderen Problembereichen begegnet, etwa bei der Finanzmarkt- und Bankenkrise. Der zentrale Grundgedanke der Markttheoretiker ist, dass dieses Wirtschaftssystem von Natur aus zu einem optimalen und stabilen Gleichgewicht strebt, also ohne, dass wir Menschen ein solches Gleichgewicht aktiv bewerkstelligen müssen. Der Wettbewerb der Millionen einzelner Marktteilnehmer auf den verschiedenen Märkten führt quasi als Prämie zum individuellen Erfolg hinzu, zu einem bestmöglichen gesamtgesellschaftlichen Ergebnis. In diesem Gleichgewicht wird jeder nach seiner eingebrachten Leistung gerecht entlohnt. Auch der eingebrachten Leistung, das ist die Verteilungsgerechtigkeit. Es wird nichts vergeudet, weder Arbeitskraft noch Sachanlagen, das ist die Effizienz der Wirtschaft. Das Gleichgewicht ist stabil und wird nach Überwindung äußerer Störungen gewiss wieder erreicht. Dieses Dogma von der Selbstregulierung hin zu einem Gleichgewicht ist nach den Markttheoretikern die zentrale und wichtigste Eigenschaft einer freien Marktwirtschaft. Damit ist jeglicher Bedarf an bewusster gesamtgesellschaftlicher Wirtschaftsplanung hinfällig. Die Gesellschaft als Kollektiv, als Staat, braucht sich nur noch um die Einhaltung der Verkehrsregeln auf dem Markt zu kümmern. Der Stehsatz, wir müssen uns den Marktgesetzen unterwerfen, niemand kann sich ihnen entziehen, ist dann die Richtschnur des Handelns. Aber welche Begründung steckt hinter dieser Aussage? Die zunehmende Krisenhaftigkeit des Kapitalismus und vor allem die aufkommende marxistisch-sozialistische Klassenanalyse in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führten zu Zweifeln an der Selbstverständlichkeit einer gleichgewichtigen Entwicklung. Es mussten also Beweise her. Das war die Geburtsstunde der sogenannten Neoklassik, was wiederum der Vorläufer oder das Allgemeine ist, des Neoliberalismus, der heutigen Markttheorie. Der Mathematiker und Ökonom Leon Walras war um 1870 der Begründung dieses Theorieansatzes, dessen endgültige mathematische Ausformulierung bis in die 1950er Jahre dauerte. Walras konstruierte eine von ihm sogenannte reine Ökonomie, im Gegensatz zur wissenschaftlich minder ergiebigen angewandten Ökonomie, die sich mit realen Gegebenheiten beschäftigte. Dagegen baute er mit seiner reinen Ökonomie ein abstraktes mathematisches Gebilde über Güter und Preise, Anbieter und Nachfrager, mehr brauchte er nicht in seiner Theorie, und bewies, dass unter bestimmten mathematisch formulierten Annahmen ein Gleichgewichtspunkt mit den bekannt schönen Eigenschaften existiert. Ich muss jetzt vielleicht noch mal ein bisschen ausholen über Klassik und Neoklassik. Die klassische politische Ökonomie ist ja in erster Linie gegründet und vertreten worden von Adam Smith und David Ricardo. Die waren die wesentlichen Vertreter. Die haben sich noch beschäftigt mit Fragen nach dem Wert und nach der Verteilung von den produzierten Werten. Das Hauptwerk von Smith war ja, hat geheißen Wohlstand der Nationen. Und die Frage war, warum sind die Länder, werden sozusagen, es war damals gerade die industrielle Revolution, warum werden die Länder jetzt plötzlich so reich? Wo kommt der Reichtum her? Was sind die Werte? Und wo geht der Reichtum hin? Was sind die Verteilungen? Die haben zumindest die richtigen Fragen gestellt. Marx hat dann diese politische Ökonomie revolutioniert und damit die bürgerlichen, die verbleibenden bürgerlichen klassischen Ökonomen sehr verunsichert. Es ist dann eben um die zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist dann ein ganz neuer Ansatz gemacht worden, das war die Neoklassik, wobei Neo verfälschend ist, weil im Grunde hat mit der Klassik eigentlich nichts mehr zu tun. Die Neoklassiker sagen, die Knappheit eines Gutes, einer Ware, eines Gutes, die ist ein natürliches Phänomen, genauso wie ein Gut rot ist oder schwer oder leicht oder fliegen kann oder nicht oder irgendwas. Die Knappheit ist ein natürliches Phänomen. Und wenn die Knappheit eine natürliche Eigenschaft ist, dann ist auch der Preis, das ist nämlich der Preis für die Knappheit, ist auch eine natürliche Eigenschaft. Der Preis eines Gutes ist eine natürliche Eigenschaft wie seine Farbe oder sein Gewicht. Das ist die Herangehensweise von den Neoklassikern. Wenn man so herangeht, dann kann man sozusagen total abstrahieren von vielen anderen Gegebenheiten und dann kann man sagen, so, ich mache jetzt eine Theorie, die ist so exakt und präzise wie die Naturwissenschaften, weil ja auch der Preis eben eine natürliche Eigenschaft ist. Dann ist die Frage sozusagen, wo sind denn die, oder das Thema der Neoklassik, der neoklassischen Theorie, bezieht sich dann hauptsächlich auf die Frage, warum ist der Preis so, warum ist der Preis hoch oder niedrig? Und das Hauptwerk von Leon Walras heißt dementsprechend dann auch, mathematische Theorie der Preisbestimmung. Da ist nichts mehr mit der Frage sozusagen, warum sind die Nationen reich oder arm oder wie ist die Verteilung, sondern es geht nur noch um die Preisbestimmung. Warum sozusagen aus der Knappheit raus die Preisbestimmung? Das ist ja völlig abgehoben. Damit ist das Thema ganz abgehoben von der Analyse von wirklichen Marktwirtschaften, wirklichen Kapitalismus. Und Walras hatte auch in seinem Hauptwerk einen Satz geschrieben, nämlich die reine Ökonomie, also sein Gebilde, ist im Kern die Theorie der Bestimmung der Preise, das ist das eine, und zwar unter einem angenommenen System einer perfekt freien Konkurrenz. Das heißt, er macht eine Theorie unter einem angenommenen System. Er schaut nicht drauf, wie es noch in der klassischen politischen Ökonomie gewesen ist, was passiert denn da eigentlich in der Realität, in der Gesellschaft, sondern er sagt, ich konstruiere mir ein mathematisches eine Reihe von mathematischen Objekten, Güter, Preise, Angebote, Haushalte und Unternehmer als Anbieter und Nachfrager und schaue dann, wie verhalten sie sich unter bestimmten Annahmen, unter bestimmten mathematisch formulierten Annahmen. Die Tücken der Mathematik. Von der Mathematifizierung erwarten sich Bevölkerung und Volkswirte von vornherein ein hohes Maß an Wissenschaftlichkeit. Sie verleiht daher der Neoklassik eine hohe Überzeugungskraft. Aber die Mathematik hat ihre Tücken. Sie verlangt, dass 2 mal 3 exakt 6 ergibt und nicht irgendwas zwischen 5 und 7 und im Ausnahmefall auch mal 7,5. Und so müssen auch die Voraussetzungen für den Gleichgewichtsbeweis exakt gegeben sein. Hier aber tun sich Welten auf zwischen den Voraussetzungen in der mathematischen Beschreibung der Pseudoökonomie und jeder auch nur vorstellbaren wirklichen Marktwirtschaft. Ich nenne einige Beispiele. Die theoretischen Haushalte kaufen Konsumgüter, um ihren Nutzen zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie jederzeit exakt Bescheid wissen über alle Preisbewegungen und über alle sachlichen Eigenschaften von allen denkbaren Konsumgütern. Dasselbe gilt entsprechend für die Unternehmen. Ist das nicht der Fall, dann bricht der Gleichgewichtspreis definitiv zusammen. Bei der Finanzmarktkrise haben wir gesehen, wie prächtig die vollkommene Informationsverfügbarkeit wirkt. Vollkommene Information ist eine zentrale Voraussetzung in der theoretischen Marktanalyse. Jedes Gut muss beliebig teilbar sein, wobei es seine Gütereigenschaft nicht verlieren darf. Die Hälfte eines Gutes hat also denselben qualitativen Nutzen wie seine Verdoppelung. Das ist bei Milch gut vorstellbar, aber auch ein halbes Auto muss fahrbereit sein und ein Viertel einer Glühbirne muss leuchten. Wenn nicht, dann bricht der Gleichgewichtspreis zusammen. Jedes Marktgeschäft darf Auswirkungen nur auf die beteiligten Käufer und Verkäufer haben. Auswirkungen auf unbeteiligte Dritte, Volkswirte nennen das externe Effekte, dürfen nicht vorkommen. Tatsächlich sind externe Effekte, insbesondere Umweltauswirkungen, ein fester Kernbestandteil der Wirtschaft. Sie zerstören den Gleichgewichtsprozess. Dazu dann mehr im zweiten Teil meiner Ausführungen. Man kann lange Listen von gemessen an der Realität völlig abwegigen Voraussetzungen aufstellen. Darauf will ich hier nicht weiter eingehen. Also ich habe das, hier sind große Listen, ausführlich, also ist der Sachverhalt ausführlicher erläutert. Besonders interessant ist aber der Kern der Theorie, nämlich, was sagt die Theorie, wie geht die Herstellung des Gleichgewichtes vonstatten? Valras hat zur Verdeutlichung die Vorstellung eines Börsenaktienrates ins Spiel gebracht. Dieser ruft für die Aktien, die er verwaltet, Anfangskurse aus, sammelt dann die eingereichten Angebote und Nachfragen, die zunächst sicher ungleichgewichtig sind, ruft dann neue korrigierte Preise aus, erhält dann neue Angebots- und Nachfragemeldungen. Diese werden dann immer noch nicht im Gleichgewicht sein, was eine wiederum neue Anpassungsrunde nach sich zieht und so weiter. Im Grunde eigentlich unendlich viele solche Runden. Man kommt iterativ, Schritt für Schritt, dem Ziel näher. Beziehungsweise die Frage ist es, ob man dem Ziel näher kommt. Mathematisch ist das ein Differentialgleichungssystem mit der Frage, unter welchen Bedingungen, Randbedingungen dieses System zu einer stabilen Lösung führt. Diese Aktionatorvorstellung ist ein schönes Bild, weil man an ihr zeigen kann, zu welch abwegigen Schlussfolgerungen diese auf Anhieb vielleicht plausible Vorstellung führt. Ich will zwei Punkte rausgreifen. Der Marktmechanismus, das Abstimmen von Preisen und Mengen, braucht im realen Leben Zeit. Die Theorie lässt aber Käufe und Verkäufe nur zu Gleichgewichtspreisen zu. Das sind Preise, bei denen Angebot und Nachfrage gleich groß sind. Bei den grundsätzlich unendlich vielen Anpassungsschritten würde der Preisanpassungsprozess unendlich lange dauern. Ein Güteraustausch käme also nie zustande. Daher stellt die Theorie die Voraussetzung auf, dass die gesamte Preisanpassung, also der gesamte gedachte Aktionatorprozess, mit unendlich hoher Geschwindigkeit abläuft. Eine absurd unsinnige Vorstellung gemessen an der Wirklichkeit. In diesem Fall benötigt die gesamte Preisanpassung eine Zeitspanne von Null. Im Augenblick des Beginns der Preisanpassung sind die Gleichgewichtspreise schon gefunden. In der Mathematik ist das kein Problem, weil es dort keine Zeit gibt, sondern nur logische Verfahrensschritte. Ob 2 mal 3 gleich 6 ist, ist keine Frage der Zeit. Aber es macht das völlige Auseinanderfallen von theoretischer und wirklicher Marktwirtschaft deutlich. Noch wichtiger ist ein zweiter Gesichtspunkt. Der Aktionator von Valras ist nur ein Vorstellungsbild, aber es gibt ihn nicht wirklich. Die mathematische Logik materialisiert sich nicht in einer realen Instanz. Und daher gibt es auch niemanden, keine Instanz, die den Käufern und Verkäufern ein Signal gibt, wann Gleichgewichtspreise erreicht sind, wann sie endlich kaufen und verkaufen können. Der Wesenskern der Theorie ist aber, dass nur bei Gleichgewichtspreisen getauscht werden darf. In der Theorie ist das kein Problem, weil alle Marktteilnehmer vollkommen Information haben, also allwissend sind. In der Realität fehlt aber genau das entscheidende Gleichgewichtssignal. Der Hinweis, dass jetzt genau das Warten ein Ende hat, dass jetzt alle Preise im Gleichgewicht sind und dass jetzt alle Käufe und Verkäufe vollzogen werden dürfen und auch müssen. Weil dieses Signal fehlt, können diejenigen Marktteilnehmer, die nicht mit vollkommener Information ausgestattet sind, unmöglich wissen, ob Gleichgewichtspreise erreicht sind, beziehungsweise wie weit man davon noch entfernt ist. Also bleibt den Marktteilnehmern in einer wirklichen Welt, wenn sie denn überhaupt tauschen wollen, gar nichts anderes übrig, als bei Ungleichgewichtspreisen zu tauschen. Damit ist die Gleichgewichtslehre fundamental gebrochen und damit beginnt ein Ungleichgewichtsprozess. Bevor ich darauf eingehe, noch ein Fazit zur Marktideologie. Diese reine Ökonomie hat mit der wirklichen Marktwirtschaft nichts zu tun. Es handelt sich um völlig unterschiedliche Welten, trotz der gleichen Begriffe. Die Ideologie an der Sache ist nun, wenn die Neoklassiker und die Marktgläubigen ausdrücklich oder stillschweigend erklären, wenn der Marktmechanismus in der Theorie zum Gleichgewicht führt, dann wird er in der wirklichen Ökonomie zwar vielleicht nicht zum theoretisch allerbesten führen, aber doch zum real bestmöglichen. Der Satz hat unter Ökonomen sogar auch Theoriefunktion, nämlich das ist die Theorie des Zweitbesten. Also die Theorie der Ökonomen ist oft inhaltlich so marginal, dass auch Selbstverständlichkeiten mit besonderen Prädikaten benannt werden müssen. Diese Schlussfolgerung beruht auf der simplen Behauptung, dass die reine Ökonomie einer wirklichen Marktwirtschaft ähnelt, dass die Theorie die Realität erklärt. Eine total falsche Behauptung, wie ich erläutert habe und wie man noch an vielen weiteren Punkten belegen kann. Das Ungleichgewicht ist das Wesen der wirklichen Marktwirtschaft. Die Unvermeidlichkeit eines Austausches bei Ungleichgewichtspreisen, das ist der Ausgangspunkt für eine Untersuchung der tatsächlichen Bewegungen auf wirklichen Märkten. Eine Marktwirtschaft ist gerade dadurch charakterisiert, dass die einzelnen Produzenten ohne Absprache unkoordiniert mit anderen und in Konkurrenz zu anderen produzieren und dass sie systematisch erst auf dem Markt erfahren, inwiefern ihre Produktion auf gesellschaftlichen Bedarf stößt, also verkauft werden kann. Eine wirkliche Marktwirtschaft ist also immer mit einem unsicheren Ausgang für jeden Teilnehmer geprägt. Wegen dieser grundsätzlichen Unsicherheit sind ja auch die Vorstellungen eines lenkenden Aktionators so attraktiv. Was passiert nun wirklich auf den Märkten? Jeder Teilnehmer geht mit bestimmten Erwartungen hinsichtlich seiner Kauf- bzw. seiner Verkaufsabsichten auf den Markt. Da die Gabe der Prophetie nicht zu den menschlichen Standardeigenschaften zählt, gehört das Auseinanderfallen von Erwartungen und tatsächlichen Markterfolgen zu den Alltagserfahrungen. Dieses Auseinanderfallen setzt über Korrekturen der bisherigen Erwartungen eine Ungleichgewichtsdynamik in Gang, das glatte Gegenteil des neoklassischen Stabilitätsmechanismus. Stellt der Unternehmer auf dem Markt etwa fest, dass er zu viel produziert hat, dann wird er nicht auf seine Kosten kommen. Sei es, dass er zu niedrigeren Preisen mit Verlust verkaufen muss, oder sei es, dass er bei seinen Preisen bleibt und daher einen Teil der Menge nicht verkaufen kann, als auf Lager produziert. In jedem Fall zeigen sich überflüssige Produkte, Verluste und Vermögensvernichtung. Der Unternehmer wird also konsequent seine Produktion nach unten korrigieren, den neuen Erwartungen anpassen. Er wird weniger Vorprodukte einkaufen, Beschäftigte entlassen, weniger oder gar nicht mehr investieren. Wenn das im beginnenden Konjunkturaufschwung die überwiegende Erfahrung und Reaktion der Unternehmer ist, dann kommt ein sich selbst fortpflanzender Krisenprozess in Gang. Die weiteren Folgen sind uns vertraut: Arbeitslosigkeit, Unterauslastung, Verteilungsverzerrungen, die verstärkte Konkurrenz starker gegen Schwache. Nicht Gleichgewicht, sondern Ungleichgewicht, die Dynamik eines sich verstärkenden Auf und Ab, die Umkehrpunkte, wenn Überproduktionen manifest sind oder tiefste Stagnationen erreicht sind. Dies alles gehört zum innersten Wesen einer wirklichen Marktwirtschaft. Raubbau an Mensch und Natur. Die Überlebensanstrengungen in wirtschaftlichen Problemzeiten legen den großen Imperativ der Marktkonkurrenz frei. Besser sein als die Konkurrenten, und zwar bestmöglich sein. Das allein sichert einem Unternehmen sein Überleben auf dem Markt und das auch nur für den Augenblick. Besser sein bedeutet billiger produzieren als die Konkurrenz und oder früher als die Konkurrenz mit neuen attraktiven Produkten auf den Markt kommen. Das führt zu einem in früheren Gesellschaften nie dagewesenen Zwang, erstens produktive neue Techniken und attraktive Produkte zu erfinden und weiterzuentwickeln. Das ist in gewisser Weise die positive Seite der Entwicklung der Produktivkräfte. Das ist auch von Marx und Engels im Kommunistischen Manifest ausführlich und positiv gewürdigt worden, oder dass diese neue Gesellschaft einen riesigen Aufschwung genommen hat oder Aufschwung nimmt in bezüglich neuer Technik oder Erschließung der Welt. Und zweitens zudem den Ausbeutungsdruck auf die Beschäftigten und auf die Natur höchstmöglich zu setzen, wobei die Marktwirtschaft und die Natur die Bodenschätze als Materialquelle versteht und die Umwelt als Müllsenke. Diese andauernd erhöhte Anspannung hat Folgen. In einem nie dagewesenen Ausmaß klagen die Menschen über Stress. Die Angst zu versagen, die Angst nicht mehr mithalten und die Anforderungen nicht mehr erfüllen zu können, die Angst vor der Arbeitslosigkeit und vor dem Abrutschen beherrscht immer mehr Menschen. Diese Angst ist wohl begründet. In den meisten Ländern der Welt verschärft sich die Einkommensverteilung zugunsten der Reichen und zulasten der Armen. Einer vergleichbaren Überbeanspruchung wie die menschlichen Ressourcen unterliegen auch die Naturschätze. Weit über alle Regenerations- und Nachhaltigkeitsgrenzen hinaus plündert das kapitalistische Weltsystem der natürlichen Vorräte von den Metallerzen und Energien über das Süßwasservorkommen und die Fischbestände in den nur vermeintlich unendlichen Weltmeeren bis hin zur natürlichen Bodenfruchtbarkeit. Zurück bleibt ein zugemüllter Planet, bleiben riesige Kosten und Lasten für künftige Generationen. Extremausbeutung statt Gleichgewicht. Nun funktioniert also die reale Marktwirtschaft dermaßen entschieden anders als die harmonischen Optimalitätsvorstellungen der Markttheoretiker. Und die wirtschaftliche Freiheit der Konkurrenzstarken wendet sich dermaßen massiv gegen Schwächere. Die reale Marktwirtschaft führt zu dermaßen überbordenden Defiziten und Exzessen, dass die abstrakten marktwirtschaftlichen Prinzipien von einer Vielzahl an konkreten Maßnahmen überdeckt und beschränkt werden müssen, dass also ein Staat notwendig ist. Ein Großteil der bestehenden wirtschaftspolitischen Institutionen und Maßnahmen wurde dazu geschaffen, um die von der realen Marktwirtschaft erzeugten Probleme auszugleichen. Dazu gehört eine Vielzahl von Überwachungsbehörden und Maßnahmen wie die Gewerbeaufsicht, Bauvorschriften, Arbeitsschutzvorschriften, Monopolgesetzgebung, Preisüberwachung, Produktionsverbote und Vorschriften und so weiter. Egal wo wir hinschauen, die reale Marktwirtschaft erzeugt an allen Ecken und Enden politischen Regelungsbedarf angesichts der Lebensmittelskandale, Wohnungsnot, Bankengaunereien, der Zerstörung der wahren Arbeitskraft, Luftverpestungen durch Chemikalien und Autos und so weiter. Nicht nur die davon betroffenen Branchen, auch der Gesundheitsbereich plus Pharmaindustrie, die Energiewirtschaft und die Rohstoffausbeutung, die Altersvorsorge und Versorgung, der Außenhandel und die Außenwirtschaft. Überall würde eine Marktwirtschaft ohne umfangreiche Regelungen und Zügelungen seitens des Staates zu einem gesellschaftlichen Chaos führen, statt zu einem Gleichgewicht. Bei allem, was irgendwie wichtig ist in der Wirtschaft, braucht man einen Staat zur Kontrolle der Marktergebnisse. Wir kennen den Begriff der entfesselnden Märkte. Während die Theorie beweist, dass nur die völlig entfesselten, freien Märkte die besten, optimalen Ergebnisse zeitigen, stellen die entfesselten Märkte mit Recht eine Schreckensvorstellung für die meisten Beschäftigten und Konsumenten dar. Nur wenn die Märkte gefesselt sind, werden ihre Ergebnisse für erträglich gehalten. Es gibt zum Beispiel, England hat im Nachgang zur Thatcher-Regierung das Wasser, die Wasserwirtschaft verstaatlicht. Früher war die Wasserwirtschaft auch in England öffentlich und dominiert vom öffentlichen Interesse an guter Wasserqualität. Nach der Privatisierung sind die Probleme dermaßen stark geworden, dass die Engländer mittlerweile ungefähr ein halbes Dutzend von Überwachungsbehörden für die Wasserwirtschaft eingerichtet haben. Das geht für die Überwachung der Wasserqualität, das geht über die Überwachung der Preise, damit das nicht zu sehr ausgebeutet wird, es geht über Überwachung der Wasserquellen, damit sozusagen der Boden auch nicht zu sehr kaputt wird. Es sind eine ganze Reihe von Behörden und es gibt noch eine Behörde darüber, nämlich die Überwachungsbehörde, die ganzen anderen Überwachungsbehörden überwachen soll. Und zwar auch wegen Korruption in der ganzen Geschichte. So schafft man auch Arbeitsplätze vielleicht, gell?
Ja. Ich glaube, dass die Kosten wahrscheinlich die der früheren Wasserverwaltung übersteigen.
Aber, ja, sehr wahrscheinlich. Es gibt ja das Beispiel Frankreich, wo der immer schon privat sind oder seit langem. Dieser war ja 90% der französischen Wasserwirtschaft war privat. Es gibt jetzt im Moment eine starke Welle in Frankreich in verschiedenen Städten, dass man es rekommunalisiert oder nicht überhaupt kommunalisiert. Und es stellt sich heraus, der Wasserpreis wird billiger und die Wasserqualität wird besser durch die Kommunalisierung. Weil einfach der Profit wegfällt. Gell? Sozusagen ist ein Kostenbestandteil des Profites, der fällt einfach weg. Und wenn man die volkswirtschaftliche Gesamtverteilung, Einkommensverteilung anschaut, wir haben ja ein Drittel oder mehr als ein Drittel von der Einkommensverteilung ist Profit und knapp zwei Drittel sind Löhne. Gell? Und wenn sozusagen der Profit wegfällt, dann sind auch die Preise natürlich billiger, niedriger. Aber auch wenn die reale Marktwirtschaft mit ihren wuchenden Bürokratie mit Hunderttausenden von Paragraphen das absolute Gegenbild der regelungsmäßig einfachen theoretischen Marktwirtschaft darstellt, also es gibt die EU-Verträge, die haben 85.000 Seiten, die muss jedes Land unterschreiben und in nationales Gesetz umsetzen. Die WTO-Verträge, also der Welthandelsorganisation, haben 30.000 Seiten, muss jedes Land, das beteiligt ist, in nationale Gesetze übersetzen. Also eine kleine Geschichte wie das Finanzmarktregulierungsgesetz von Obama im Jahr 2010, was sich schon keiner mehr erinnert, weil es nicht besonders wichtig war oder nicht besonders auffällig war. 2300 Seiten. Also es ist eine gigantische Bürokratie dahinter in der Marktwirtschaft, die ja alles so ganz einfach und unbürokratisch macht. Auch wenn das dermaßen extrem ist, die beiden Prinzipien, Der erstrangigen Bedeutung der individuellen ist gleich unternehmerischen Freiheit in der Wirtschaft und zweitens der maximal möglichen Zurückhaltung des Staates in der wirtschaftlichen Betätigung. Diese Prinzipien stellen dennoch das Leitbild dar, sowohl in der laufenden marktwirtschaftlichen Agitation von der Schule bis Talkshows, wie auch bei den permanenten Überlegungen, wie weit neue Bestimmungen gehen sollen und ob bestehende Regelungen zurückgenommen oder ausgeweitet werden sollen. Der Begriff der marktkonformen Demokratie, den die Bundeskanzlerin geprägt hat, marktkonforme Demokratie, unterstreicht die vorrangige Bedeutung der Kapitalfreiheit, vorrangig gegenüber demokratischen Grundsätzen. In diesem Begriff wird deutlich, die Märkte sind das Fundamentale, das Konstituierende in der Gesellschaft. Die Form des Staates, ob Demokratie oder nicht, ist dagegen das Aufgesetzte, das Abhängige. Das erste vornehmste Interesse des Staates ist dann die Wahrung und der Schutz des Grundlegenden der Gesellschaft, also der kapitalistischen Marktwirtschaft. Politik ist dann nicht die Wahl zwischen Möglichkeiten, sondern die Exekutive der Bedürfnisse, der Erfordernisse der Märkte. Sachzwang ist dann die Begründung für Politik. Friedrich Hayek und Milton Friedman, das waren so die Gründerväter des Neoliberalismus, die sind ungefähr so um das Jahr 2000 gestorben, sagten klar, dass die aus ihrer Sicht ausufernde Demokratie die Kapitalfreiheit gefährde. Und sie fanden dagegen beide den faschistischen Pinochet-Putsch in Chile 1973 begrüßenswert, der den Vorrang der Kapitalfreiheit wieder sicherstellte. Der Putsch hat im nächsten Mittwoch in einer Woche das 40-jährige Gedenken. Beide, also Milton Friedman und Hayek, beide wörtlich ungefähr, die Doktrin der sozialen Verantwortung ist eine fundamental subversive Doktrin, die untergräbt nämlich die Kapitalfreiheit, die den Kern der Gesellschaft ist. Hayek sagt zum Beispiel, der Glaube an soziale Gerechtigkeit, das ist die gegenwärtig schwerste Bedrohung einer freien Zivilisation. Der Hayek, der war nicht irgendeiner von dazumal, sondern zum Beispiel die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, das ist ja einer der zentralen Kampagneblocks für die Durchsetzung marktwirtschaftlicher Gedanken. Die führt Hayek als Gründervater, aber als Vorbild und als leuchtende sozusagen Gedankengeber. Eine aggressionsfördernde Ideologie. Die Frage ist, was macht die Marktideologie im Kopf und wie wirkt das auf die Realität zurück? Die Markttheorie geht von einem rationalen wirtschaftlichen Verhalten des Menschen aus, vom sogenannten Homo economicus. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Rational sein bedeutet in diesem Konzept nur den eigenen Nutzen zum Ziel haben, radikal egoistisch sein. Diese Wirtschaftsordnung tut in der Tat alles, was in ihrer Kraft steht, um in der Psyche des Menschen Gier und Egoismus, Konkurrenzstreben und Aggressivität zu erzeugen, zu fördern und so dominant wie möglich gegenüber anderen Gefühlen zu machen. Die Rechtfertigung der Konkurrenzwirtschaft kulminiert in einer Grundgewissheit. Nur durch das Niederkonkurrieren und das Niederhalten des Konkurrenzgegners, der weit davon entfernt ist, als Wirtschaftspartner wahrgenommen zu werden, kann der eigene Wohlstand, das eigene Vorankommen gesichert werden. Wirtschaftliche Vernichtungskonkurrenz wird fälschlicherweise oft mit sportlichem Wettbewerb verglichen. Bei letzterem ist das Ziel die Feststellung der Reihenfolge Bester, Zweitbester und so weiter. Es gibt aus dem Sport heraus kein weiteres Interesse an Zerstörung. Ganz anders als im Sport erreicht es in der Marktwirtschaft bei der Konkurrenz um Marktanteile nicht, Erster zu sein. Je größer der Abstand zum Zweiten ausfällt, desto ertragreicher fällt der Konkurrenzsieg aus. Vollkommen wird der Sieg, wenn alle anderen Konkurrenten ausgeschaltet sind. Hierzu gibt es keinerlei Parallelen im Sport. Anders als der Sport ist es der Krieg, mit dem mit fast allen Mitteln und bis zur Vernichtung des Gegners gerungen werden darf und muss. Hier sind die Parallelen zur Marktwirtschaft viel deutlicher. Ein Kommentar in der Süddeutschen Zeitung vor einiger Zeit zur Lage der Autoindustrie benötigte 5-mal das Wort Krieg und Wirtschaftskrieg. Daneben ist noch vom Erobern, Hinrichten, Verseuchen die Rede. Richard Fuld, Chef von Lehman Brothers, sprach noch im Sommer 2008, ein Vierteljahr bevor er seine Firma in der Finanzkrise zerstört hatte, Zitat, wir werden alle Menschen besiegen, die uns im Weg stehen. Es gilt, unsere Gegner zu zermalmen. Der Begriff der Ellenbogengesellschaft ist ein wahrer Euphemismus angesichts solcher Programme. Ich komme jetzt zum zweiten Teil. Mit grüner Marktwirtschaft zu einer naturverträglichen Wirtschaft. Unter dem Eindruck der klimatischen Änderungen sind eine ganze Reihe von bürgerlichen, wissenschaftlichen Institutionen, Verbänden und Vereinen, Parteien und Initiativen durchaus glaubwürdig von der ernsthaften Sorge um unsere Zukunft und um die langfristige Stabilität der Gesellschaft erfasst worden. Ihre zentrale Frage ist, ist eine Gesellschaft machbar? Sie verstehen darunter natürlich eine bürgerliche, nicht-sozialistische Gesellschaft, die irgendwie vorsichtig oder angemessen mit der Natur umgeht. Was wäre das Konzept für eine grüne Marktwirtschaft, eine, die ökologisch stabil ist und das Weiterfunktionieren dieser Gesellschaft erlaubt? Da steht natürlich auch die Frage dahinter, sozusagen, wer hat die Hegemonie, die erklärungsmäßige Hegemonie? Die Umweltkrise ist von vornherein eher schlecht für Kapitalismus. Auch die Frage, kann der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft wieder die Dominanz zurückerobern? Ich möchte im Folgenden zunächst darstellen, wie diese Herangehensweise die Machbarkeit einer ökologisch nachhaltigen Marktwirtschaft behauptet. Ich möchte dann im Anschluss versuchen, aus der Kritik an der Marktideologie Kernbestandteile für einen neuen Umgang des Menschen mit der Natur heraus zu destillieren. Wir kommen zurück auf die anfangs schon angesprochenen sogenannten externen Effekte. Die Energieerzeugung und der Energieverbrauch sind vielleicht das Paradebeispiel dafür, wie mit fortschreitender technischer Entwicklung das Wirtschaften immer weniger eine aufs Individuelle beschränkte Angelegenheit ist, sondern eine mit stark steigenden gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen. Externe Effekte nennen die Ökonomen solche Auswirkungen wirtschaftlicher Entscheidungen auf Dritte, auf Unbeteiligte. Vor 200 Jahren in der Frühzeit der Marktwirtschaft bestand die Energiewirtschaft aus dem Mühlenbetreiber, der die Kraft bereitstellte, aus dem Köhler, der den Brennstoff Holzkohle herstellte und aus dem Kutscher, der das Speditionsgewerbe betrieb. Damals hatten die Aktivitäten dieser Produzenten keine nennenswerten negativen Auswirkungen auf Umwelt und sozialen Zusammenhalt. Die Energiebereitstellung und die Energienutzung betraf ausschließlich Käufer und Verkäufer von Energie und Energiedienstleistungen. Daher konnte man damals auf den Gedanken kommen, dass eine Marktwirtschaft mit individueller Profitmaximierung, wo jeder machen kann, was er für richtig hält, eine sinnvolle Organisation darstellt. Heute aber hat sich der Mühlenbetreiber zum Atomkraftwerk fortentwickelt, der Köhler zu den international tätigen Ölkonzernen und der Kutscher zum Konglomerat Autokonzerne, Flugzeugindustrie, internationaler Schiffsverkehr. Dazu kommen noch der Raubbau knapper Rohstoffe und die CO2-Vermüllung der Erde, Folge dieser Energiewirtschaft. Das sind eben ganz anders als früher durchgehend alles Aktivitäten, die gesamtgesellschaftlich höchst relevante Auswirkungen haben, die weit über die direkt Beteiligten hinausreichen und heute sogar Menschen in fernen Erdteilen und Menschen aus viel späteren Generationen betreffen. Dabei handelt es sich oft sogar um existenzbedrohende Auswirkungen. Dass die Märkte alle Bedürfnisse und Aktivitäten in ein schönes Gleichgewicht bringen, das hat sich heute gerade im Energiesektor, gerade in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit, als vollständig unbegründete Ideologie erwiesen. Diese externen Effekte kulminieren im Energiebereich bei der zu erwartenden Klimakatastrophe. Zitat: Der Klimawandel ist der größte Fall von Marktversagen, den die Welt je gesehen hat. Mit diesem häufig zitierten Satz beurteilte Nicolas Stern, der Autor des bekannten Stern-Reportes über die Kosten des Klimaschutzes und die Kosten der zu erwartenden Klimawandels, die Fähigkeit einer Marktwirtschaft zur Vermeidung der Klimakatastrophe. Für Marxisten zeigt sich hier der kapitalistische Grundwiderspruch, der Widerspruch zwischen der gesellschaftlichen Produktion und der privaten Aneignung. Was ist nun der Ausweg der grünen Marktwirtschaftler aus der Zwickmühle? Einerseits die hohen positiven Erwartungen an den Marktmechanismus als Weg zum optimalen Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und andererseits die Erkenntnis, dass marktwirtschaftliches Verhalten hinsichtlich des Umganges mit Natur geradezu das Gegenteil einer gleichgewichtigen Entwicklung bewirkt. Mögen die erkannten Marktdefizite noch so hartnäckig sein, der dogmatische Glaube an das positive Wirken der Märkte wird dadurch nicht wirklich erschüttert. Derselbe Nicolas Stern, der die Treibhausgasemissionen als das größte Marktversagen der Weltgeschichte bezeichnete, schreibt auch, zitiere, das heißt nicht, dass wir die Märkte abschaffen sollten, ganz im Gegenteil. Und Märkte, die versagen, sollten repariert, nicht abgeschafft werden. Dem Markt völliges Versagen vorzuhalten, ist mittlerweile erlaubt. Ihn als Konsequenz daraus durch ein besseres Entscheidungsverfahren zu ersetzen, wäre offensichtlich der Schritt zum Systemwechsel, vor dem die Klimaökonomen zurückzucken. Für die Reparatur des Marktes brauchen wir die sogenannten marktwirtschaftlichen Umweltinstrumente. Worauf gründen sie? In einer Marktwirtschaft kann von Hemd bis zur finalen Zerstörung unserer bisherigen Umwelt alles bewertet und bepreist werden. Alles, was knapp ist und einen Nutzen größer Null hat, kriegt ein Preisschild. Die Korallenriffe, die Artenvielfalt, das Polareis werden bewertet, indem man in einer Umfrage die Leute danach fragt, wie viel sie für ihren Erhalt zahlen würden. Menschenleben werden nach dem von ihnen auch zu erwartenden kapitalisierten Ertrag bewertet, ihren Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt. Daher sind weiße US-Amerikaner weitaus mehr wert als Asiaten und Afrikaner und Alte sind nicht mehr so viel wert wie Jüngere. Kleine Kinder sind noch weniger wert, weil in kleine Kinder sehr wenig rein investiert worden ist und die eine unsichere Zukunft haben. Die Zukunft ist weniger wert als die Gegenwart. 100 Euro jetzt ist besser als in 5 Jahren. Das Verbindungsglied dazwischen, zwischen Gegenwart und Zukunft, ist der Zinssatz. Schon ein Zinssatz von 3% führt dazu, dass 3 Menschenleben von 2050 so viel wert sind wie eines heute 2013. Dieser Geschichte, die Fragwürdigkeit von diesem Herangehen, wird ja gerade offensichtlich in dem, was vor kurzem in Ecuador abgelaufen ist. Da hat der ecuadorianische Präsident vor 3 Jahren gesagt, er beutet die Ölvorkommen in einer sehr sensiblen Naturregion nicht aus, wenn er von der Weltgesellschaft, von wem auch immer, eine Kompensation erreicht für die entgangenen Gewinne bei der Ölausbeutung. Das wäre die Gelegenheit gewesen, dass so wie die Marktwirtschaftler das immer feststellen in den Umfragen, dass man tatsächlich sozusagen einbezahlt und den Äquatorianern praktisch das Naturgebiet abkauft in Anführungsstrichen, sozusagen denen praktisch die entgangenen Gewinne bereitstellt und damit dieses sehr sensible Gebiet schont. Tatsächlich ist, glaube ich, innerhalb von 3 Jahren ist 1 Promille von dem eingegangen, was die Äquatorianer wollen haben. Sozusagen, die Äquatorianer haben gesagt, die Hälfte von den entgangenen Gewinnen wollten sie vom Ausland haben, die Hälfte tragen sie selber. Und von der Hälfte der entgangenen Gewinne ist 1% eingegangen oder 0,1% eingegangen und wenige Prozent sind versprochen worden. So viel zur Frage, wie viel die Menschen oder wie viel der Kapitalismus für die Korallenriffe und zur Artenvielfalt zahlt. Aber mit dieser Herangehensweise wird in diesem System endlich auch die Natur zur Ware. Sie kann gekauft oder getauscht werden. Das Naturkapital, das Finanzkapital, das Industriekapital, das Humankapital, alles bekommt ein Preisschild und kann direkt miteinander verglichen werden. Der drohende Wertverlust der Natur, des Naturkapitals durch ihre Zerstörung, kann mit den Aufwendungen für den Schutz der Natur verglichen werden. In großen, umfangreichen Modellen, wie eben diesem bekannten Sternreport, werden allen erwartbaren Schäden durch die Klimazerstörung Geldbeträge beigemessen, angefangen von den Vermögensschäden über die Menschenleben bis zum Verlust der Artenvielfalt. Dagegen gestellt werden die Kosten, um diese Schäden zu vermeiden oder zu reduzieren. Die Ergebnisse sind umstritten und von der angewandten Bewertungsmethode abhängig, insbesondere wie man die Bedürfnisse unserer Nachfahren etwa im Jahr 2050 bewertet. Aber weithin unstrittig ist unter den Marktwirtschaftlern, dass man so etwas machen kann und sinnvollerweise auch machen sollte. Und dass das zentrale Kriterium ist für die Klimaschutzpolitik. In diesem ihren Verständnis können die Klimaökonomen nun die sich anbahnende Klimakatastrophe stoppen. Stern sagt, wir korrigieren den externen Effekt der Treibhausgasemissionen, indem wir in den Preis einer Ware auch die Kosten der Schäden aus den Emissionen einbeziehen, die bei Produktion und Konsum dieser Ware entstehen. Die Schadenssumme pro Tonne CO2 ist dann der Treibhausgas als Aufschlag auf den Energiepreis und seine Integration in die Kostenkalkulation ist nach Stern die billigste Methode zum Erreichen der Emissionsziele. Der Treibhausgaspreis ist daher nach Stern absolut grundlegend bei allen Klimasanierungsstrategien. Er ist der Kern der marktorientierten Instrumente. Der Treibhausgaspreis als Aufschlag auf die Energiekosten soll dazu führen, dass weniger Energie verbraucht wird und damit also die Treibhausgasschäden verringert werden. Das Ausmaß dieser Vermeidungsreaktion wird den Marktkräften überlassen. Nach dem Konzept, die Schadenskosten sind nun eingepreist, die Energiepreise sagen also die ökologische Wahrheit, der Marktsuchprozess nach Optimalität kann also in Aktion treten. Bei diesem Verständnis kann das Ziel nicht der Stopp der Klimazerstörung sein, sondern ein optimaler, also ein bester Grad der Klimazerstörung. Irgendwo existiert nach diesem Konzept ein Punkt, ab dem die weitere CO2-Reduzierung teurer wird, als der daraus entstehende Nutzen ist. Dieser Punkt ist das in dieser theoretischen Herangehensweise. Dieser Punkt ist das Marktgleichgewicht zwischen Klimazerstörung und Klimasanierung. Bei diesem Verständnis sorgt also der Markt dafür, dass nicht zu viel Finanzkapital und Humankapital auf dann unrentable Weise dazu eingesetzt wird, das Naturkapital zu erhalten. Der optimale Klimawandel ist dann die hinnehmbare Klimazerstörung. Und sie ist auch die hinzunehmende Klimazerstörung, denn mehr Klimaschutz ist unrentabel und daher unbedingt zu vermeiden. Wir überlassen es also dem Marktprozess, also der Konkurrenz der Unternehmen und der Konzerne, das richtige Maß des Klimaschutzes, das Gleichgewicht zwischen Finanzkapital und Naturkapital zu finden. Der Markt weiß dann am besten, was die optimale Klimazerstörung ist. Einmischen darf man sich dann nicht mehr. Also den Treibhausgaspreis festlegen, nämlich das Neue bei der Theorie der grünen Marktwirtschaft ist nun die systematische Integration eines realen Staates in den Marktpreis, und zwar in die Marktpreisbildung. Der Preis für die Treibhausgase, das heißt seine Bildung, seine Berechnung und die Durchsetzung gegenüber den Marktakteuren, wird dem Staat anvertraut. Eine punktuelle, isolierte Preissetzungsmaßnahme des Staates, gegebenenfalls auch periodisch wiederholt und erneuert, reicht in dieser Konzeption, um die Marktwirtschaft wieder funktionieren zu lassen. Aus Sicht der Marktwirtschaftler ist die Marktwirtschaft jetzt wieder intakt. Mehr noch, die Änderungen der Preisrelationen, die sich aus dem Treibhausgaspreis, aus dem Aufschlag auf den Energiepreis ergeben, werden zur Quelle für neue Nachfrage, neue Produktion, neues Wachstum. Der Klimawandel wird instrumentalisiert zum heiß ersehnten Wirtschaftswachstum. Ralf Füchs, der Vorstand der Grünen Heinrich-Böll-Stiftung und ein Vordenker dieser grünen Marktwirtschaft, will die Innovationskraft des globalen Kapitals zunutze machen und erwartet eine neue Gründerzeit. Man kann nun wachsen wollen und trotzdem grün und ökologisch sein. Prototypisch für die angestrebte Verbindung von Zukunftssorge und Profit ist das Desertec-Wüstenstromprojekt, das von der grünen Wirtschaft und der Politik bis hin zu Greenpeace begeisterte Anhänger findet. Der Aufsichtsratschef der Desertec-Stiftung meint, zitiere, ich möchte der Industrie meinen Glückwunsch aussprechen, dass die Rettung der Welt die größte ethische Aufgabe und zugleich das größte Geschäft der Zukunft sein dürfte. Ich will nun zum Schluss versuchen, in knappen Stichworten aus 5 Punkten einer Kritik am grünen Markt Kernbestandteile für einen Gegenentwurf herauszudestillieren, für einen neuen Umgang mit der Menschen mit der Natur. Erstens. Die Wirtschaft ökologisch umzubauen ist nur ein Teilaspekt der anstehenden Aufgaben. Eine grüne Wirtschaft muss eingebettet sein in das größere Konzept einer naturverträglichen Gesellschaft. Das erfordert noch wenigstens soziale Gerechtigkeit, was auch Umverteilung und Wachstumskritik mit einschließt, den Ausbau der Demokratie, gerade in wirtschaftlich relevanten Fragen, und drittens die internationale Solidarität, das Streben nach einer Welt ohne Krieg, Hunger und Elend. Diese Fragen gehen weit über das hinaus, was die Markttheorie auch nur thematisieren kann. Hier brauchen wir Antworten, die uns die Markttheorie nicht liefert. Zweitens, wie zuverlässig ist der kapitalistische Staat als Organisator des Klimaschutzes? Das wird nicht klappen, denn der Staat vertritt in einem kapitalistischen Land primär ein kapitalistisches Allgemeininteresse. Das ist in erster Linie auf die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Marktwirtschaft gerichtet, auf die Wahrung und Förderung der internationalen Konkurrenzfähigkeit, Standardlogik, auf die Abwehr von Belastungen der Profite. Ein solcher Staat ist zwangsläufig marktgläubig und kapitalhörig. Solange das so der Fall ist, wird die Frage nach langfristig sozial-ökologisch vernünftigen Existenzbedingungen immer nur zweitrangig sein gegenüber diesem genannten Interesse. Drittens, wer bestimmt über die Produktion? Das ist die Kernfrage. Die gemeinsamen gesellschaftlichen Interessen, das, was die Volkswirte externe Effekte nennen, werden für das gesellschaftliche Zusammenleben immer bedeutender. Umso wichtiger wird es daher, dass die Produktion in bewusst gemeinsam geplanter Organisation betrieben wird, was insbesondere heißt, dass die Produktionsmittel vergesellschaftet werden müssen. Viertens, wie bestimmen wir über die Produktion? Eine gesellschaftlich bewusste Produktion braucht für die wirtschaftlichen Entscheidungen eine neue Methode, ein ausgeprägt demokratisches Verfahren unter Einbeziehung von allen Interessierten und Betroffenen. Die Demokratie muss also auf den Bereich der Wirtschaft ausgedehnt werden. Fünftens, das langfristig vielleicht Wichtigste, die Veränderung des Bewusstseins. Die kapitalistische Gesellschaft erzeugt eine tief verwurzelte Abhängigkeit vom Warenbesitz. Bewirkt zum einen durch den Fetischcharakter der Waren. Von der Werbung wird es gefördert, dass dem Warenbesitz attraktive Eigenschaften zugeschrieben wird, dass der Besitz dieser Waren, diese Eigenschaften an mich abstellen. Es gibt dann das Gefühl, ich bin glücklicher Mensch, weil ich Cola trinke, oder ich verstehe was von Technik, weil ich Audi fahre. Dieser Fetischcharakter von Waren. Der zweite Transmissionsriemen, um diese intensive, den Warenbesitz so zu verfestigen, ist die Kompensation für den Verlust an Selbstwertgefühl durch Hierarchie und Konkurrenzniederlagen. Also derjenige, der in der Konkurrenz weit unten steht und häufig verliert, der hat zwangsläufig irgendwann einmal das Bedürfnis, durch bestimmten Besitz und repräsentativen Sachen sich selber darzustellen oder Profil zu gewinnen. Moralische Appelle werden hier nicht helfen. Marx schreibt in der deutschen Ideologie, diese Forderung, das Bewusstsein zu verändern, läuft auf die Forderung hinaus, das Bestehende anders zu interpretieren, das heißt, es anzuerkennen. Es wird nur helfen, nur das parallele Ändern der Gesellschaft und des Bewusstseins. Das wird ein sehr langfristiger Weg sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit.